Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ja, ich denke, das geht uns jetzt hier vor dieser Zeit genauso wie Nadine. Wir haben so Ostern im Kopf, gell, diesen Palmsonntag, Einzug in Jerusalem von Jesus, denn die Gefangennahme, Kreuzigung, Auferstehung, das haben wir so im Kopf. Und ich habe mir dann überlegt, sagen, okay, vielleicht muss man diese Vorstellung, die wir in den Köpfen haben, einfach mal ein bisschen auffühlen. Also bei uns ist ja so, wir sagen, okay, Ostern 2021, ja, es wird Ostern sein, klar, und das haben wir auch im Kopf. Wenigstens, wenn wir hier in der Gemeinde sind, in diesem Kontext Gemeinde, dann denken wir natürlich auch an Jesus, an das, was geschehen ist. Und das haben wir auch in den Köpfen. Und deswegen, ich glaube, es ist vielleicht mal ganz gut, von verschiedenen Seiten einfach mal da drauf zu gucken. Das wäre eigentlich ganz vernünftig, dass man sagt, okay, ja, der eine, der sieht hier mal 4 Ballen, der andere, der sieht vielleicht nur 3. Und wer von der Seite guckt, der sieht einfach nur 9 Striche, gell, sowas. Also je nachdem, was für eine Sicht man dann auf Jesus hat, das kam auch in dem Lied zum Ausdruck am Anfang, es kann ganz unterschiedlich sein. Und ich habe mich gefragt, ja, welche Sicht habe ich auf Jesus, auf die Jesus-Geschichten? Was haben wir in unseren Köpfen, wenn wir an Jesus denken? Wir haben ein Bild irgendwo. Und wodurch wird dieses Bild geprägt? Mir ist zwei Sachen eingefallen. Einmal diese Lobpreissicht. In vielen Lobpreisliedern wird Jesus ja hochgehoben. Und ich habe folgend ein bisschen kritischen Spruch vielleicht. Hebt Jesus hoch. Und zwar so hoch, dass keiner drankommt. Also da wird Jesus immer hochgehoben. Dieses Bild, das haben wir da, ist ja nicht falsch, gell? Aber es ist ein Bild. So, und natürlich die Sonntagsschulgeschichten. Gell? Wenn ich Palmsonntag höre, dann habe ich sofort ein Bild im Kopf, was 55 Jahre jetzt mittlerweile. Und zwar, wie der Fred diese Geschichte erzählt. Das habe ich jetzt noch in der Rübe. Ja? Das ist die Bilder, Jesus auf dem Esel, die Palmzweige, die Leute werfen Mäntel, die hingeworfen werden, Bilder, die im Kopf sind, die haben wir schon, so sehen wir Jesus. Gell? Und was uns von Jesus berichtet wird, das finden wir in den 4 Evangelien, ja? Klar, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und es gibt 3 sogenannte synoptische Evangelien, da könnte man die Sabine oder Peter mal bitten, dass die vielleicht da mal was drüber machen. Sehr spannend. Synopsis heißt also Zusammenschau. Irgendwas, das man vergleichen kann, zusammenbringen kann, in Zusammenhang bringen, sortieren kann, gegenüberstellen kann, ergänzen kann. Sowas. Ja, diese 3 Synoptischen. Was ein bisschen rausfällt, ja, das ist das Johannesevangelium. Das anders ist später auch entstanden. Aber wie gesagt, da sind andere Leute prädestiniert zu, da was mal zu sagen. Das wäre echt eine coole Sache. Ich habe mir Folgendes überlegt. Nämlich das, was ich im Kopf habe, meine Lieblingsgeschichten und zeige euch Jesus, sondern ich nehme einfach nur eins, und zwar das Markus-Evangelium. Wie komme ich auf das Markus-Evangelium? Wir haben vor ein paar Wochen eine Woche Bibellesen gemacht, das hat die Kerstin angeleiert mit den Teens, wo Kerstin Unterlagen verteilt hat und wir haben das Markus-Evangelium. Ich sagte, okay, ich nehme dieses Markus-Evangelium mal und ich gehe das Markus-Evangelium durch, um uns jetzt in dieser Zeit einfach nochmal Jesus vor Augen zu führen. Ja, nach endlichen Stunden und Tagen war ich sehr unglücklich mit dieser Entscheidung. Denn dieses Markus-Evangelium, da gibt es kein Weihnachten. Es gibt viele Gleichnisse, die mir so wichtig sind. Verlorenen Sohn gibt es nicht. Petrus geht nicht auf dem Wasser. Lauter solche Sachen. Die Ehebrecher-Geschichte gibt es nicht. Viele Sachen sind einfach nicht da. Und ich habe schon so ein bisschen verzweifelt und gesagt, nein, das geht nicht. Das ist ja, wenn nur das Markus-Evangelium gehört hat, ja, da fehlt ja ganz vieles. Aber ich habe gesagt, egal, ich halte an meinem Plan fest. Genau, und wir joggen heute mal durch das Markus-Evangelium. Wir gehen wirklich komplett durch das ganze Markus-Evangelium mal durch. Sinn und Zweck dieser Übung ist nicht, einzelne Geschichten rauszuarbeiten oder sowas, sondern einfach das, was ihr im Kopf habt, die Geschichten, die ihr im Kopf habt, einfach mal aufzuwühlen, zu sagen, hup, ist ja ganz anders, was da steht, wie das, was ich im Kopf habe, da fehlt doch was, da sind noch Lücken oder was. genau diesen Effekt, den möchte ich erzielen bei mir. Das ist schon passiert und bei euch auch, dass ihr einfach mal sagt, okay, lasst uns das mal durcheinander wirbeln, was wir so im Kopf haben, was wir so direkt von Jesus erzählen können, sondern lasst uns einfach mal dieses Markus-Evangelium uns ansehen. Ja, der Anfang. Der erste Satz schon richtig cool. So beginnt die frohe Nachricht von Jesus Christus. Ja, also ist eine frohe Nachricht, das ist schon mal ganz gut. Und es wird eine Überraschung nach der anderen folgen. Und Markus fängt an mit einer Prophezeiung aus dem Jesaja. Und wir haben natürlich, was haben wir im Kopf? Das Bild, was Jesaja da von Jesus schon vorzeichnet, aber weit gefehlt. Was Markus bringt, ist nicht das, was von Jesus vorhergesagt wird, sondern das, was von Johannes vorhergesagt wird. Es wird ein Wegbereiter sein. Das sagt er voraus. Und dann folgt direkt die Geschichte vom Johannes, dem Täufer, der wirklich am Jordan tauft. Aber Markus hat immer ganz klar diesen Blick, Hinweis auf Jesus. Alle Aktivitäten von Johannes, die ja beschrieben werden, Hinweis auf Jesus. Und das gipfelt dann in der Taufe von Jesus, wo Gott Jesus bestätigt. Du bist mein geliebter Sohn, dich habe ich berufen. Damit gipfelt das. Dann kommt die Versuchung Jesu. Auch ein Thema, bestimmt predigtfüllend, aber hier ganz verrückt. Ja, Jesus wird in die Wüste gerufen, lebt bei wilden Tieren, wird da versucht und Gottes Diener bedienen ihn. Punkt. Keine Details, keine Erklärung, wofür das gut war oder was überhaupt. Nicht auf die Mauern des Tempels geführt, nichts. Alles nicht da. Dann geht es weiter nach der Verhaftung von Johannes. Johannes wird verhaftet und da wird Jesus aktiv. Und Jesus verkündigt dann in Galiläa, die Zeit ist erfüllt, Gottes Reich kommt. Ja, und dann nicht die fantastischen vier, sondern die ersten vier, also die ersten Nachfolger. Und das sind Fischer, Simon, Andreas, Jakobus und Johannes. Auch ganz merkwürdig eigentlich, kurz erzählt, Jesus kommt dahin und sagt zu ihnen, ja, folgt mir nach. Und die sagen, jupp, folgen nach, fertig, gehen mit. Denn das erste Wunder, wenn wir an das erste Wunder denken, was habt ihr im Kopf?
Wasser und Wein.
Ich hätte Wein und Wasser gesagt, also das Wichtige zuerst haben. Okay, gut, nein, hier nicht, nein. Auch in Kana, aber Austreibung eines bösen Geistes, und zwar in einem Gottesdienst, treibt Jesus einen bösen Geist aus. Und was Jesus da macht, er verbietet diesem Geist, den er austreibt, der ihn erkennt und sagt, Sohn Davids, dem verbietet er zu sagen, wer er ist. Und das verbietet Jesus auch Menschen. Und das zieht sich durch das ganze Markus-Evangelium. Jedes Mal, Jesus verbietet den Menschen und den Geistern, die er austreibt, seine Identität preiszugeben. Steht jedes Mal drunter. Das ganze Markus-Evangelium. Merkwürdig. Was dann folgt, ist die Heilung der Schwiegermutter von Simon. Und da kommen, das spricht sich schon, Kranken kommen, Besessene werden geheilt und wieder sagt nicht, wer ich bin. Jesus Auftrag. Jesus sagt von sich in dem Markus-Evangelium, mein Auftrag ist es, von Gott zu reden. Und was er tut, ist, böse Geister austreiben. Meine Frage an dieser Stelle ist, ja, wolltest du denn nicht die Welt retten? Ja, das denkt man, oh, da habe ich doch was anderes im Kopf. Dann folgt die Heilung eines Leprakranken. Also Markus konzentriert sich ganz, ganz stark auf diese Heilungsgeschichten, auf das Austreiben von bösen Geistern. vielleicht auch bei uns dran, den Zeitgeist mal auszutreiben. Dann die Geschichte, jetzt so eine schöne Sonntagsschulgeschichte, der Gelähmte und seine Freunde. Ein Gelähmter wird zu Jesus gebracht, es ist kein Platz. Sie bauen ein Dach ab und lassen den Gelähmten runter. Und hier so ein markanter Spruch von Jesus. Ich habe so diese Sprüche von Jesus dann mal so rausgezogen. Das Erste, was er sagt, ist: Mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Und die Leute, speziell die Pharisäer, Schriftgelehrten, hinterfragen: Ja, darfst du das was überhaupt sagen? Und Jesus antwortet darauf: Was? Er sagt: Ja, was ist denn einfacher? Zu sagen, deine Schulden sind vergeben, oder zu sagen, lass den Gelähmten aufstehen. Ja? Das ist wirklich eine Frage an uns. Wenn wir zu jemandem sagen, deine Schuld ist dir vergeben, was passiert da mit dem Menschen? Wenn wir dem Gelähmten sagen, steh auf, der steht auf, sehen wir das sofort. Aber wenn man zum Menschen sagt, deine Schuld ist dir vergeben, was passiert mit den Menschen? Man sieht sofort, denke ich mal, erst meistens mal gar nichts. Gell? Aber länger, Menschen ändern sich. Denn auch so ein Schwerpunkt ist natürlich diese Pharisäer, wo Jesus immer stark dagegen hält. Und das fängt an mit der Berufung des Zöllners, der Berufung von Levi. Und es ist so, dieser Zöllner folgt Jesus nach und es gibt eine dicke Party. Gell? Jesus feiert mit seinen Kumpels, seinen Kollegen, seinen Arbeitskollegen und ja, wird von außen natürlich beäugt von den Pharisäern. Und die sagen, ja, wie kann der da mit solchen Menschen sich da abgeben? Und hier wieder ein Spruch: Ich bin nicht gekommen, Fromme zu mir zu rufen, sondern Menschen, die von Gott feine leben. Jesus sagt ganz klar, für wen er da gekommen ist. Nicht für Gerechte und Selbstgerechte, sondern für die Leute, die verloren sind. Klarer Fokus. Dann kommt die Fastenfrage. Da ist es so, Jesus wird gefragt, ja, die Jünger von, oder die Nachfolger von Johannes, die fasten, die Schüler von den Pharisäern, die fasten, aber deine Nachfolger, die fasten ja gar nicht. Und dann sagt Jesus, ja, solange ich bei ihnen bin, warum sollen sie da fasten? Und er bringt dieses Bild, neuer Stoff auf alten Manteln, also mit neuen Stoff in alten Manteln flicken, sagt er, das funktioniert nicht, junger Wein in alte Schläuche geht auch nicht. Mit diesem Bild habe ich immer so ein bisschen Probleme. Ich verstehe, was Jesus da sagt, aber was hat er jetzt neu gemacht? Einmal sagt er, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, um nicht was Neues zu machen, sondern zu erfüllen, aber hier sagt er genau sowas. Und Schwierigkeiten habe ich damit, wenn Leute damit anfangen zu argumentieren. Ich tue mich selbst da schwer mit zu argumentieren. Ja, wir machen jetzt, es muss was Neues her, weil alter Mandel weg mit dem alten Plunder, geben wir der Martina hier mal lieber einen neuen Placken auf, irgendwas Neues drauf. Ist sowas, was bei mir schwierig ist. Denn die Sabbatfrage. Ja, die Sabbatfrage, habe ich schon gedacht, ist keine Frage mehr für uns. Gell? Das ist vielen, ja, ist halt Sonntag, aber naja gut, wir arbeiten sonntags dann nicht oder haben auch kein Problem mehr mit. Ich glaube, unsere Kinder, die werden das schon gar nicht mehr verstehen, das Sabbatfrage, dass man gewisse Sachen dann nicht machen soll oder irgend sowas. Ja, was haben die Jünger gemacht? Die haben den Sabbat geschändet, die haben Ehren abgerissen, haben die gegessen, was man natürlich nicht darf. Und natürlich schon wieder die Pharisäer, was macht ihr denn da? Guckt mal dahin. Wenn ihr Leute erreichen wollt, dann müsst ihr euch auch so verhalten, dass das konform ist zu dem, was in der Gesellschaft so üblich ist. Wenn ihr euch da anders verhaltet, ja, dann, ja, wer will denn was mit euch denn zu tun haben? Das kann doch so gar nicht sein. Aber Jesus kommt dann immer wirklich auf den Punkt, auf die Sache und sagt, klar, ja, wofür ist der Sabbat denn überhaupt da? Wofür ist er gut? Wofür hat Gott denn den Sabbat eingerichtet? Diesen Ruhetag in der Woche. Und er sagt, Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht umgekehrt, nicht der Mensch für den Feiertag. Ja, das geht weiter. Heilung eines Gelähmten, also so eine gelähmte Hand, an einem Sabbat. Und auch da wieder die Frage, er weiß, die Pharisäer sitzen da und kochen schon innerlich, sie sehen da diesen Mann mit der verdorrten Hand und sagen, na, mal sehen, was jetzt passiert. Ja? Was, und Jesus weiß es, er sagt, ja, ich weiß, was ihr in den Köpfen habt, was ihr denkt, aber was darf man am Feiertag tun? Gutes oder Böses? Darf man Leben retten oder muss man es umkommen lassen? Ja. Hier wird nicht an theologische Grundwahrheiten gerüttelt, sondern einfach an gesunden Menschenverstand. Ja, was ist dran? Ja, und nachdem, ein bisschen gedemütigt, denke ich, die Pharisäer, taucht erstmal dieser Gedanke auf, die Pharisäer und die Anhänger des Herodes schmieden Pläne, um Jesus zu töten. Sagen, der geht uns ganz schön auf den Zenkel hier, der muss irgendwie weg. Ja, und es folgen einige Jesus nach. Und da werden die 12 berufen. Und hier sind die aufgelistet. Ich habe immer Probleme mit den Namen von den Jüngern. Ich sage, zähl die mal alle auf. Da gibt es 2 Simon, der einen, der wird dann Petrus genannt. So. Also, okay, den Petrus, da können wir es mit anfangen. Gell? Da, den Charakter kennen wir ganz gut. Johannes und Jakobus, diese Brüder. Ich finde, Jesus hat ihnen einen coolen Spitznamen gegeben, hier die Donnersöhne, finde ich cool. Andreas, Philippus, Bartholomäus und Matthäus, Thomas, Jakobus, Thaddäus, Simon, der Kananäer und Judas, wo immer im Nachsatz erwähnt wird und der ihn verriet. Die Jünger. Von manchen, da kriegt man gar nichts mit, in den anderen Evangelien auch nicht. Ja. Es sind 12, ja, aber klar, Petrus, Johannes, klar, haben wir den im Schild, auf den Blick irgendwie, oder den Andreas, ja, aber Thaddäus? Okay. Ja, die Jesus und die lieben Verwandten, gell? Das ist auch ein Thema, was hier so öfters mal rauskommt. Jesus geht nach Hause, Teil 1. Jesus kommt nach Hause, da wo seine Verwandten wohnen. Und was sagen die Verwandten? Der ist verrückt. Und die wollen den, also heute würde man sagen, die wollen den therapieren. Da steht in der Bibel, steht, ja, die wollten den festhalten, wollten ihn da halten. Ja, was sie mit dem vorhatten, weiß ich nicht. Vielleicht wegsperren oder sowas, denke ich mal. Schlimm, oder? Aber schlimmer geht immer. Die Schriftgelehrten, natürlich, wer sonst? Die sagen sogar, er hat den Erzteufel in sich und mit dem Oberteufel im Bund vertreibt er die bösen Geister aus. Also die setzen nochmal so richtig schön einen oben drauf. Aber Jesus antwortet da, ja, tickt ihr denn noch ganz richtig? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, wie kann das denn Bestand haben? Das kann nicht sein, was ihr da sagt. Und hier kommt dann so ein Punkt im Nachsatz nochmal, wo Jesus dann sagt, ja, wenn jemand, ihr könnt alles Mögliche sagen, aber wenn ihr das sagt, wenn ihr sagt, Gott handelt durch den Teufel, dann sündigt ihr wieder den Heiligen Geist. Und da haben viele Christen dann, Gläubige, auch ihr Problem, dass sie sagen, ja, okay, habe ich die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Da macht euch da keinen Kopf, gell? Hier geht es wirklich im Kontext in dieser Geschichte darum, dass man genau die Sache umkehrt, wirklich links dreht, komplett links dreht, dass man sagt, Gott handelt durch den Teufel. Können wir direkt sagen, Gott ist der Teufel, ja, sowas. Ja, dann die Verwandten wieder, die Familie kommt zu Besuch. Jesus, seine Mutter und seine Brüder wollen ihn besuchen, wieder eine Menschenmenge, kommen gar nicht an ihn dran. Es wird gesagt, ja, deine Eltern, deine Mutter ist da, deine Geschwister. Und Jesus antwortet, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und er beantwortet seine eigene Frage dann und sagt, wer nach dem Willen Gottes handelt, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Bild verstanden, ja? Ich habe das Bild verstanden in meinem Kopf, aber ich finde die Story einfach krass, oder? Ja, konzentriere mich dann lieber nicht auf die Geschichte, sondern auf den letzten Satz, gell? Wenn wir Gottes oder Jesu Geschwister sein wollen, nach seinem Willen handeln. Denn Gleichnisse. Ah, da fehlen im Markus-Evangelium ganz, ganz viele. Aber hier auch wieder ein Fokus: Gleichnisse, Bilder von Gott. Gleichnis vom Sämann. Und zwar dieses Gleichnis, wo ein Sämann ausgeht, den Samen ausstreut und er fällt auf gutes Land, auf schlechtes Land, steiniges Land unter Dornen. Und Jesus sagt dann, was passiert. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, damit die Menschen verstehen, wie Gottes Wort sich ausbreitet, wie Gottes Wort Wurzel findet in Menschen und Veränderung dadurch stattfindet. Das wollte Jesus damit diesem Gleichnis klar machen. Aber was da steht im nachfolgenden Satz ist, aber die Jünger haben nichts verstanden. Die haben nichts geschnallt, gar nichts. Und das Erschreckende an der Sache für mich war, dass die Erklärung, wenn wir sie dann lesen in der Bibel, die ist doppelt so lang wie das Gleichnis an sich. Ja, zu diesem Gleichnis vielleicht nochmal, da habe ich mal einen Input zu gemacht. Ich habe gesagt, wenn Jesus mal versagt hat, dann hier. Jesus weiß, wie das sich anfühlt, wenn man versagt. Er wollte was vermitteln. Schwerpunkt war vermitteln, verstehen. Ihr sollt das kapieren. Das Ergebnis, absolut enttäuschend. Enttäuschend, gut, er gibt nicht auf, er erklärt nochmal und nochmal. Und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch das Markus-Evangelium. Und die Jünger haben nichts verstanden. Als nächstes kommt dann dieses Gleichnis von Licht unter den Scheffel stellen. Und wir haben dann, oder ich habe dann auch so ein Bild im Kopf, Licht unter den Scheffel stellen, um was geht es? Licht soll leuchten, soll nach außen leuchten, soll nicht nur was warm machen, wir sollen nach außen weitergeben, strahlen. Hier die Interpretation von diesem Bild ganz anders. Hier sagt es, durch das Licht wird alles veröffentlicht, wird alles sichtbar, wird alles transparent, alles wird gesehen. Und deswegen passt acht, wie ihr lebt, was ihr tut, wie ihr handelt. Das ist die Message hier aus diesem Bild. Jesus sagt, mit welchem Maß ihr messt, wird man euch auch messen. Also, ja, reflektiert euer Leben, würde man sagen. Ja? Reflektiert das, was ihr da tut und was ihr macht und handelt dementsprechend. Dann kommt das nächste Gleichnis vom Sämann. Saat und Ernte. Also ein Sämann sät und dann macht er gar nichts. Er hat nur gesät. Und er sitzt zu Hause und wartet und das Heranreifen des Getreides, das Aufgehen des Getreides, das Reifwerden, das bewirkt jemand anders, das bewirkt Gott. Das ist das, was Jesus in diesem Gleichnis sagt. Wir können vorleben, vorhelfen, mithelfen, mittun, Jesu nacheifern, aber dass sich dadurch was bewegt, was wächst. Wir können das nicht rausziehen, wie so Kinder so an der Topfpflanze kann man machen, wenn sie irgend so Gräser sehen in der Schule oder so. Ja, ist schon länger geworden, ist schon größer geworden. Na, ziehen wir mal ein bisschen, vielleicht wird es noch ein bisschen länger. Nein, das nicht, das funktioniert nicht. Das sagt uns dieses Gleichnis. Und dann, das fand ich beeindruckend, Jesus stellt diese Fragen. Wie sollen wir einen Vergleich finden für Gottes Reich? Oder in welchen Bildern können wir es deutlich machen? Also Jesus ringt wirklich darum, was, nicht, ihr seid ja doof, ihr kapiert ja nichts. Nein, er sagt, mir ist wichtig, dass ihr das versteht. Ihr müsst das verstehen. Deswegen, wie kriegen wir hier das vermittelt? Wie kriegen wir das rüber, was Gottes Reich ist? Wie die Welt funktioniert, wie die Welt sich ändert, wenn Gott in euch ist? Wie können wir das klar machen? Und Jesus ringt da wirklich drum. Er ringt um ein Bild. Und er kommt dann auch mit einem Bild. Das Gleichnis vom Senfkorn. Finde ich beeindruckend, wenn man über Bilder nachdenkt. Reich Gottes. Bild von Gott. Jesus malt da kein Bild hin. Ein Thron, riesengroß, Gewitterwolken rund um Blitze, Donner, Menschen unten, die ja, vielleicht gebeugt herumlaufen, aber sonst irgend sowas. Keine Mächtigkeit. Nein, Jesus nimmt ein Bild, sagt hier ein Senfkorn. Seht ihr Senfkorn? Nein, ihr seht es nicht, weil es ist so klein. Aber das ist Gottes Reich. Gottes Reich fängt klein an und geht auf, wird zum Riesenbaum. Das ist das Bild, was Jesus von dem Himmelreich zeichnet. Ja? Und man sieht in diesen Gleichnissen hier so, in diesem Markus-Evangelium, wie er das so aufbaut. Wie er sieht, ach, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Die haben ja nichts geschnackelt, ey. So ein Mist. Okay, nächstes Nachschieben. Und dann das Ringen darum. Und dann sagen, okay, Gottes Reich, wie ein Senfkorn. Dann kommt die Stillung des Sturms. Ja, die Jünger sind mit Jesus unterwegs auf dem See Genezareth, kommt Sturm auf, die Jünger haben Angst, Jesus schläft und dann wird er wach und dann fragt er, warum habt ihr solche Angst? Naja, ist doch klar, guckt ihr die Wellen doch mal an. Warum habt ihr kein Vertrauen? Also Jesus muss den Jüngern das wieder klar machen, wer er ist, richtig zeigen. Also nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Danach kommt der Besessene und die Schweineherde. Das heißt, wo Jesus diesen Besessenen heilt, aber merkwürdigerweise diesen Dämonen erlaubt, in diese Schweine zu fahren. Ja, Jesus macht das. Ja. Diese Geschichte haben wir gut im Kopf. Anschließend kommt sofort diese Geschichte von Jairus, die Tochter von dem Jairus, die im Sterben liegt. Und eingeschoben in diese Geschichte, wo Jairus zu Jesus kommt, sagt, ja, meine Tochter liegt im Sterben, heil sie bitte, passiert diese Geschichte, dass eine Frau ihn berührt und Jesus geht auf diese Frau ein. Die ist dann eingeschoben, ja, und zwar so lange, bis, ja, wie er zum Jairus kommt, ja, die Leute schon am Trauern sind. Die Tochter ist gestorben und Jesus sagt dann, erschreckt nicht. Hab Vertrauen. In so einer Situation, stell euch das vor, in so einer Situation bekommt ihr dann diese Aussage von Jesus. Erschreckt nicht, habe Vertrauen. Und was Jesus zu dem Mädchen sagt, er packt seine Hand und er sagt zu dir, ich sage dir, stehe auf. Und das Kind steht auf. Nicht vor der Menschenmenge, nur vor den Eltern und so ein paar Jünger hat er mitgenommen. Keine große Show. Nein, es geht um das Kind. Und ich habe bei diesem Satz gedacht, ich sage dir, stehe auf. Vielleicht ist das nicht nur ein Satz unbedingt für Tote, sondern vielleicht ist es auch ein Satz für Lebendige. Gell? Dass Jesus zu mir sagt, zu dir sagt, ich sage dir, stehe auf. Beweg dich. Jetzt kommt der zweite Teil von Jesus geht nach Hause. Jesus ist mal wieder in seiner Heimat unterwegs. Was sagen die Leute? Er sagt doch, ach, das ist doch der Handwerker von nebenan, den kennen wir doch da hier. Das ist der Sohn von der Maria, das kennen wir doch alles hier. Ja, was redet der da für ein Zeug? Wie kann er solche Sachen da von sich geben? Ist doch auch nur ein geleihender Handwerker. Jesus sagt da ein Wort zu, und das finde ich manchmal ganz tröstlich. Nirgends wird ein Prophet so verachtet wie in seiner Vaterstadt, bei seinen Verwandten und seinem eigenen Haus. Finde ich tröstlich, nicht weil ich Prophet bin und denke, ich werde meine Prophezeien werden, hört sich keiner an. Nein, das ist nicht der Fall. Aber oft ist es so, dass man versucht und macht und tut und man wird nicht verstanden. Ja? Es geht also um dieses Verstehen. Verstehen wollen vielleicht sogar, keine Ahnung. Fand ich dann ganz tröstlich. Aber auch wieder hier komplette Ablehnung. Unverständnis. Wie kann das sein? Das Äußere sehen. Ja? Man sieht den Zimmermann. Man sieht nicht den Sohn Gottes. Warum nicht? Ja, weil man schon kennt. Merkwürdig. Macht mal. Jesus sendet seine Jünger aus. Er sagt, okay, ich statte euch jetzt damit aus, dass ihr Kranke heilen könnt, dass ihr vom Reich Gottes erzählen könnt. Und geht jetzt mal los. Und Jesus spricht dann noch eine Reiseempfehlung aus. Aber wo man euch nicht aufnehmen noch anhören will, geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen für sie. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ich habe immer so im Kopf, ja, wenn Jesus sich mit jemand bemüht und sieht, oh, das funktioniert nicht, reiche Jüngling, kommt noch, und dann weggeht, sage ich, okay, das ist Jesus, er hat das im Blick, aber darf ich das machen? Darf ich jetzt zu jemand sagen, okay, du willst von mir nichts hören, also dann lasse ich dich einfach da stehen und gehe. Gut, wenn man beschimpft wird, dann hat man wenig Chancen. Vielleicht. Hört mir so ein. Ich habe Arbeitskollegen, die sind schon echt hart vor den Knien. Die lästern. Ja, dann sind auch so mal so richtig fromme, die dann aber gesagt haben, hier, du musst Jesus nachfolgen. Oder noch frommere Sachen, denen gesagt haben, und die gehen immer dagegen. Was ich nicht mache, ob richtig oder falsch, ich sage da gar nichts zu. Ich gehe da nicht in die Diskussion, ja, der hat aber recht. Nein, ich mache es nicht, wie gesagt, meine Art. Ich sage, was ich im Vorleben da nicht bringe, macht nichts weich. Macht nicht weich, verhärtet nur mein Denken. Aber wie gesagt, mein Denken. Ja. Ist auch schwierig, auf der Arbeit zu sagen, ja, ich schüttle mir jetzt den Staub von den Füßen und gehe. Gell? Schwierig, okay. Also, mal mitdenken. Und interessant ist es, da ist wieder sowas eingeschoben. Jesus fragte nachher, in die Jünger zu kommen, ja, was haben die Menschen denn gesagt, wer ich bin? Ganz, ganz merkwürdige Chose für mich. Jesus verbietet den Geistern, Menschen zu sagen, wer er ist, fragt aber immer wieder nach, ja, was sagen die Menschen, wer ich bin? Ja, was? Willst du es wissen? Willst du sie nicht sagen? Willst du sie nicht verraten? Ich weiß nicht. Verstehe ich nicht. Und die Jünger antworten, ja, die sagen, ja, Johannes von den Toten auferstanden, es ist Elias, es ist ein Prophet, das sagen die Leute. Und hier an dieser Stelle wird im Markus-Evangelium die Geschichte von der Hinrichtung von Johannes erzählt. Die ist quasi eingeschoben. Und denn der Schluss von dieser Geschichte, von dieser Aussendung der Jünger ist, nach diesem Missionseinsatz, kommt in die Stille, ihr allein, und tut euch ein wenig aus. Das sagt auch Jesus uns. Er sagt, ihr müsst nicht schuften, bis ihr endgültig hier ein Blackout habt. Nein, er gibt uns taffe Aufgaben, ja. Und dann sagt er, ruht euch ein wenig aus. Er sagt, ruht euch ein wenig aus. Er sagt nicht, geht in Rente. Ruht euch ein wenig aus. Und dann ist es gut, wenn ihr wieder runtergekommen seid, wenn ich euch Ruhe gegeben habe, dann könnt ihr wieder an die Arbeit gehen. Wunder. 5000 Leute, 5 Brote, 2 Fische. Klar, die Speisung der 5000. Danach fahren die Jünger wieder über den See Genezareth alleine. Und Jesus begegnet ihnen dann auf dem Wasser, kommt ihnen auf dem Wasser entgegen. Ja, sie haben da so ein bisschen Angst, denken, es wäre ein Geist. Und Jesus sagt, nur Mut, ich bin's, habt keine Angst. Das ist die Aussage, die hier steht. Aber kein Petrus, der versucht, auf dem Wasser zu gehen. Nicht hier bei Markus. Ja, und hier wieder dieser Kommentar, denn sie hatten bei der Brotspeisung nichts begriffen. Die haben nichts verstanden. Steht hier so in der Bibel. Und dann muss einem dann auch mal die Frage kommen, ja, habe ich das überhaupt verstanden? Für uns ist offensichtlich, gell, wenn wir die Geschichten so hören, Irgendwann müssen sie doch mal was schnackeln hier. Das kann doch gar nicht sein. Also ich hätte da schon längst aufgegeben wahrscheinlich, denen irgendwas zu verklickern. Aber wie ist mit uns? Was haben wir wirklich verstanden? Danach folgen noch Heilungen. Da wird nicht genau gesagt, welche Heilung Jesus da macht, sondern Jesus heilt. Immer wieder. Und dann tauchen mal wieder die Pharisäer auf. Vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen. Ja. Das war bei denen so ein Gesetz oder ist ein Gesetz. Ja, man muss sich vor dem Essen die Hände waschen, sauber. Ja, wenn wir als Christen irgendwas erreichen wollen hier, dann müssen wir uns ja natürlich vorher die Hände desinfizieren, ist ganz klar, sonst sind wir überhaupt keine guten Vorbilder. Geht ja überhaupt gar nicht, keine. Hände desinfizieren geht ja gar nicht. Also, warum essen deine Jünger da mit dreckigen Händen? Kann ja überhaupt nicht sein. Und Jesus zitiert da Jesaja: Dieses Volk ehrt mich nur mit dem Mund, doch ihr Herz ist weit weg von mir. Umsonst beten sie mich an, weil sie Vorschriften machen, die nur Menschensatzungen sind. Ja, Vorschriften kennen wir jetzt mittlerweile bestens, Menschensatzungen auch. Wenn wir es nicht dran halten, kriegen wir auch einen vor den Latz. Ja, wie können die als Christen nur Gottesdienst feiern? Geht doch gar nicht. Wenn ihr Leute erreichen wollt, dann müsst ihr Vorbilder sein. Macht sowas hier nicht. Geht doch überhaupt gar nicht. Jesus sagt dann ganz klar, nicht was von außen in den Menschen hineinkommt, verunreinigt ihn, nicht was er isst, sondern vielmehr das, was aus dem Menschen herauskommt, macht ihn schmutzig. Damit meint er, was Menschen sagen, Menschenwort. Macht schmutzig, es macht nicht nur schmutzig, es verletzt auch. Das sagt Jesus woanders, wahrscheinlich im anderen Evangelium, ja sicher im anderen Evangelium, sagt das Wort ist wie ein Schwert, verletzt, kann verletzen, kann aber auch Sachen klar unterscheiden, Worte. Und wieder dieser Nachsatz, diese ganzen Sachen nicht verstanden. Dann kommt eine echt ärgerliche Geschichte. Für mich und auch für Adrian Blass. Adrian Blass hat ein Buch geschrieben mit allen Geschichten, über die er sich in der Bibel ärgert. Da sieht man vorne so einen zornigen Adrian Blass, der vorne auf dem Kaffee einen Tobsuchtsanfall bekommt, wegen diesen Geschichten, die in der Bibel stehen. Und hier ist auch eine Geschichte, die mich ärgert. Jesus und die Griechin. Also eine Nichtjüdin kommt zu Jesus und sagt, ja, ich habe ein besessenes Kind, bitte heile das. Jesus antwortet, lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht richtig, das Brot der Kinder wegzunehmen und den Hunden hinzuwerfen. Mit den Kindern meint er die Juden und ja, die Hunde, ja, die Heiden. Nicht verständlich. Aufregende Geschichte für mich. Wie geht die Geschichte weiter? Ja, diese Griechin, die gibt nicht auf. Die sagt, ja, okay, aber wenn die Kinder am Tisch essen, ja, da fallen ja auch Sachen runter, es fallen Krümel runter und die fressen die Hunde. Und ja, wenn du mir so einen Krümel gibst, ja, wenn du mir so einen kleinen Krümel gibst, hilft das ja. Mach das doch bitte. Und das Kind wird geheilt. Sie geht heim, Jesus geht nicht mit, sie geht heim, das Kind wird geheilt. In meiner Bibel ist das überschrieben, Gott lässt sich umstimmen. Denke ich, ja, nett formuliert, Gott lässt sich umstimmen. Ja. Vielleicht schon, man kann vielleicht schon noch was lernen aus dieser Geschichte. Wir kennen schon, wo mit Gott verhandelt wird, gell? Wo jemand mit Gott handelt. Das kennen wir. Sodom und Gomorra. Der Abraham handelt da mit Gott. Ja, wenn so viele, dann bitte nicht kaputt machen. Ja, da denkt man, ja, ich bin ja kein Mose, aber hier, das war auch eine Griechin, eine normale Frau, ich muss sagen, nicht auffällig, eine Randgeschichte an der Jesusgeschichte, an dem was wir alles so mitbekommen. Und sie schafft es da, Jesus umzustimmen. Interessant. Obwohl, wenn man das Detail sieht, wieder Ärger, Aufregen, nicht einig mit sein, gell? Ist so. Wunder. Als nächstes kommt die Heilung von einem Taubstummen. Diese Heilung, die vollzieht sich dann in zwei Schritten, wo er zweimal diesen Taubstummen behandelt. Und hier, Markus Evangelium, nochmal eine Speisung, 4000 Leute, 7 Brote diesmal und brotbackende Pharisäer. Also wieder das gleiche wie bei der ersten Speisung, kein Essen da, Leute müssen versorgt werden, sensible Brot da, Brot wird vermehrt, die Leute werden satt. Und anschließend sind die Jünger wieder unterwegs, haben wieder nichts zu essen, aber nur die Jünger an sich. Und Jesus erzählt dann, ja, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ja. Nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und was denken die Jünger? Die denken, ja, der redet davon, dass wir nichts zu essen haben. Ja. Sauerteig. Das hat Jesus gemeint, den Sauerteig der Pharisäer. So ein Sauerteig, der durchsäuert ja alles. Und ja, vor was sollen wir uns denn vielleicht in Acht nehmen? Was durchsäuert uns? Was dringt bis in die kleinsten Poren bei uns? Das ist natürlich auch dieser Zeitgeist, der da ist. Gell? Was uns komplett, ja, wir sind Kinder unserer Zeit. Gell? Wir können aus unserer Haut nicht raus. Schwierig, aber trotzdem nachschauen, was bestimmt mein Handeln, mein ganzes Tun, mein Umgang mit Menschen, was macht da, was arbeitet an mir, was müsste da eigentlich raus, was eigentlich nicht rauszubringen ist, denn aus so einem Sauerteig, wenn der mal so ein Teig drin war, schwierig, gell? Nicht mehr rauszubringen. Ja, irgendjemand muss sein Mikro mal wieder ausmachen. Dann gibt es eine Blindenheilung. Und danach wieder die Frage, für wen halten mich die Leute eigentlich? Wieder diese Frage. Und dann die Frage, ja, für wen haltet ihr mich? Jetzt die Frage an die Jünger. Und Petrus sagt, ja, du bist der Christus. Petrus scheint es verstanden zu haben. Scheint. Und hier wieder von Jesus, sagt das aber nicht weiter. Dann kommt die erste Leidensankündigung. Er sagt, dass er abgelehnt wird, dass er umgebracht wird. Ja, wenn Gottes Wege uns nicht passen, ja, der Petrus sagt, nein, das darf ja so nicht sein. Und dann sagt Jesus aber, wer sein Leben behalten will, ja, der muss es verlieren. Wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Dann erfolgt diese Verklärung Jesu. Jesu ist mit drei Jüngern auf dem Berg und da erscheint Elia und Mose. Sie sind total beeindruckt, die Jünger. Aber danach geht es zurück in die Welt. Jesus heilt anschließend einen Besessenen. Und zwar kommt ein Vater zu Jesus und sagt, ich habe hier meinen Sohn, der ist besessen, kannst du ihn heilen? Kannst du? Und Jesus sagt, ja, was heißt hier, wenn du kannst? Der Glaube kann alles. Das ist das, was Jesus dem antwortet. Ja, was antwortet man denn? Und der Vater antwortet, ich glaube, hilf mir aus meinem Zweifel heraus. Und das ist so ein Wort, was ich auch wirklich im Kopf habe, wo ich denke, ja, ich möchte, dass Gott handelt. Aber mehr als das, was ich glauben, kann ich nicht glauben. Ich kann da nichts mehr draufpacken. Also bitte hilf meinem kleinen Glauben, meinem Kleinglauben. Dann kommt die nächste Leidensankündigung. Und wieder, die Jünger haben nichts verstanden. Unglaublich. Im Gegenteil, die Frage nach der Systemrelevanz. Also, wer ist der Wichtige? Wenn jemand der Erste sein, also die Jünger streiten sich, wer ist der Wichtigste? Und Jesus sagt, wenn jemand der Erste sein möchte, dann soll er der Letzte und der Diener von allen sein. Und praktisch sagt er dann, ja, das ist nicht so ein Spruch, sondern wer meinem Namen ein Kind aufnimmt, der tut meinen Willen. Und dann passiert noch was, wo die Jünger sagen, oh, da ist jemand, der hat in deinem Namen Geister ausgetrieben. Wir haben ihm das verboten, weil der hört ja nicht zu uns. Und Jesus sagt, wer nicht gegen uns ist, der ist auf unserer Seite. Lass die Leute tun. Das können wir uns auch mal unseren Standpunkt als Christen überdenken oder wir als FEG. Ja, dann auch so ein ganz nettes Kapitel. Verführer ersäufen, Hände abhacken und Augen ausreißen. Ja. So, also Leute, die andere, die Kleinen verführen, die Falsches sagen, Leute vom Weg abbringen, ja, den sollte man einen Stein im Hals werfen, sagt Jesus, und in die Bach mit ihm. Wenn dir deine Hand dich verführt, was Falsches zu tun, hack sie ab, besser ohne Hand in den Himmel, als sowas zu machen. Oder Augen ausreißen. Ja. Habt Salz in euch und Frieden untereinander. Vom Handeln also. Zur Ehescheidung sagt Jesus, ganz einfach, ja, was Gott vereint hat, soll der Mensch nicht trennen. Punkt. Kindersegnung. Wer Gottes Reich nicht wie ein Kind empfängt, kann nicht hineinkommen. Klar Aussage an uns, die wir so super schlau sein wollen. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ja, da kommt dieser Jüngling zu Jesus und sagt, ja, ich habe alle Gesetze gehalten, was muss ich noch tun? Und Jesus sagt, ja, folge mir nach, verkauf alles, folge mir nach. Und dann kommt dieser Spruch, ja, eher kommt ein Kamel in den Himmel, als dass ein Reicher hineinkommt. Ja? Und, aber viele Erste werden Letzte sein, ebenso die Letzte Erste. Wieder, die besten Plätze. Jakobus und Johannes fragen Jesus, ja, wenn du in dein Reich einziehst, kann einer von uns zu deiner Linken, der andere zu deiner Rechten sitzen. Und ja, die Zeit ist um, aber, bitte gib mir noch 10 Minuten. Da geht Jesus mal ein bisschen näher drauf ein. Er sagt, das muss ich jetzt mal klar machen. Ne? Ihr wisst, dass Männer, die als Herrscher gelten, die Völker unterdrücken. Kopfnicken der Jünger. Und die Großen unter ihnen lassen sie ihr Macht spüren. Ja, kennen wir. Jesus sagt, so soll es bei euch gerade eben nicht sein. Vielmehr, wer bei euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer bei euch der Erste sein will, helfe anspruchslos allen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen und sein Leben zur Befreiung für viele Menschen einsetzen. Jetzt ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, da ist noch ein Blinder, den er heilt. Und dann ist das, was wir eben gehört haben, Palmsonntag, Einzug in Jerusalem. Jubelnder Empfang, aber Jesus zieht nicht als Herrscher ein, sondern auf einem Esel und nicht auf einem Streitross. Er wird bejubelt. Und dann folgen merkwürdigerweise, was wir gar nicht, oder ich auf jeden Fall nicht mal im Kopf habe, noch ganz, ganz viele Geschichten, bis es überhaupt zur Festnahme, zum Abendmahl kommt, zur Festnahme kommt. Ganz viele Geschichten kommen noch in dem Markus-Evangelium jetzt. Und da gehe ich jetzt noch schneller drüber. Da ist die Tempelreinigung und Jesus sagt, mein Haus soll für alle Völker ein Bethaus sein und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Auf dem Weg zu nach Jerusalem möchte Jesus was essen und da ist ein Feigenbaum, der keine Frucht hat und Jesus lässt den Baum verdorren. Ja, sagt, okay, das war's jetzt für dich, Ende, du bringst keine Frucht mehr. Okay, ich denke, diese Geschichte wird demnächst auch nicht mehr überall erwähnt, Baumstaben geht ja gar nicht. Denn erzählt Jesus, wenn ihr einen Glauben habt, den richtigen Glauben, dann könnt ihr Berge verschieben. Wieder die Pharisäer, die Frage nach der Lizenz zum Handeln. Sie fragen Jesus, wer hat dir das erlaubt zu tun? Also alles, was er getan hat. Jesus beantwortet die Frage nicht, sondern er stellt eine geschickte Gegenfrage. Ja, ist die Taufe von Johannes menschlich gewesen oder göttlich? Und hier haben die Pharisäer aus Angst nicht geantwortet, denn hätten sie gesagt, es ist menschlich, dann hätten sie Schwierigkeiten mit der Menschenmasse bekommen. Jesus bringt das Gleichnis vom Weinberg, wo ein Weinbergbesitzer seinen Weinberg verpachtet und die Pächter den nicht mehr hergeben, seine Diener umbringen und letztendlich seinen Sohn erschlagen. Und Jesus sagt da, gerade der Stein, den die Bauarbeiter für unbrauchbar erklärt haben, ist zum Fundament geworden. Jesus geht nochmal auf diese Steuerfrage ein, muss man dem Kaiser Steuern zahlen. Hier gehe ich jetzt einfach mal schnell drüber. Die unnütze Diskussion von den Sadduzäern, totaler Quatsch, brauchen wir auch nicht. Leute, die an nichts glauben, diskutieren über Glauben. Was soll das? Das ist aber jetzt noch wichtig. Und das kommt da ganz zum Schluss. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass das an diesem Punkt kommt im Markus-Evangelium. Jesus wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet, hör Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deinem Denken und mit all deiner Kraft. Aber dieses Gesetz, dieses Gebot hat einen zweiten Teil. Du sollst deinen Mitmenschen wie dich selbst lieben. Das ist so ganz zentral und das ist eine Aussage. Gerade diese zweite Aussage sind sehr viele Leute, die kritisch sind gegenüber Jesus oder total ablehnend sind oder sagen, das ist alles Murks, was in der Bibel steht. Aber dann doch sagen, das ist wirklich ein neuer Gedanke, der in der Geschichte bis dahin noch nie da war. Die Geschichte von der Feindesliebe. Alle Menschen lieben. Hier wird nochmal von den Schriftgelehrten gewarnt, von dem Heucheln. Dann kommt die Sache mit dem Tempel, dass die Jünger sagen, was für ein super Gebäude hier, Wahnsinn. Und Jesus sagt dann, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und dann die logische Frage von den Jüngern, was wird geschehen? Und Jesus sagt ja, viele werden sich auf meinen Namen berufen, passt auf, lasst euch nicht in die Irre führen. Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort nicht. Und das wird richtig ausgeführt. Das wäre natürlich auch nochmal so eine richtige Sache für eine Predigt. Und was ich euch sage, gilt für alle. Wachet, seid wachsam. Seht, was in der Welt passiert. Und dann werden die Pläne der Pharisäer konkreter, um Jesus zu töten. Der Verrat und dann... Das ist das, was ihr im Laufe der Woche dann natürlich hier noch hören werdet. Dann kommt eine letzte Ölung, aber nicht die Füße, sondern Jesus kriegt den Kopf geölt. Auch wird zu den Umständen nichts weiter gesagt, nur dass dieses Gemurmel, warum dieses teure Zeug? Und Jesus sagt, das ist die Einbalsamierung von mir vor meinem Tod. Ja. Diese Frau hat mir was Gutes getan. Ich hoffe, ich habe jetzt durch diesen einseitigen Blick von dem Markus-Evangelium nochmal so ein bisschen was in eurem Kopf aufgewühlt, gell? Dass ihr sagt, Jesus, wie war er, was war, nochmal nachdenken, hoffentlich angestoßen und was ich denke, ganz speziell die vielen Löcher, die in dem Markus-Evangelium da sind, ich hoffe, dass die in meinem Kopf, in euren Köpfen so ein Vakuum erzeugen, das sagen, da ist ein Vakuum, da ist irgendwas, da fehlt mir was, dass ihr einfach anfangt, in den anderen Evangelien nachzulesen. Wo ist denn jetzt das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Wo ist denn diese Geschichte? Wo ist das mit dem Petrus? Wo ist die Sache mit der Ehebrecherin? Wie war das nochmal? Dass das jetzt vielleicht, obwohl ich hier eine Dreiviertelstunde euch das Markus-Evangelium gesagt habe, ganz viele Löcher da sind, dass einfach nochmal sagen, okay, ich muss da nochmal nachgucken, wie war das wirklich, was hat gefehlt, was ist mir so wichtig, was ist mir persönlich so wichtig, um einfach da nochmal die Woche zu nutzen, in Ruhe zu gucken, Jesus, was für ein Mensch, mit Ausrufezeichen, vielleicht auch mit Fragezeichen. Ja, ich hoffe, ich habe das so ein bisschen geschafft, euch so ein bisschen aufzuwühlen, euren Kopf so ein bisschen, dieses Jesusbild nochmal zu entstauben, würde ich mal sagen, so, dass Interesse da ist, einfach selbst nochmal nachzuforschen. Ich bete noch ganz kurz. Ja, Herr, du hast uns gezeigt, wie Leben funktioniert, du hast uns vorgelebt, du hast vieles Wichtige gesagt. Manche Sachen haben wir genauso wie die Jünger nicht verstanden, können da nichts mit anfangen. Manche Sachen ärgern uns vielleicht sogar, ärgern mich. Wie konntest du so mit dieser Frau da umgehen? Unverständlich für mich. Herr, ich bitte dich einfach, dass du zu uns redest, du uns Sachen klar machst, du uns zeigst, was zu tun ist und was wir sein lassen sollen und wie wir mit Sachen, die wir nicht verstehen, leben können. Also bitte ich dich, dass du unser Lesen, unser Nachdenken und unseren Glauben segnest. Amen.